Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Mein heutiger Gast ist Dr. David Bausch. Er ist promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, so viel Zeit muss sein für das S, und befasst sich seit Jahren mit den digitalen Veränderungen von Arbeitsplätzen und ihren Folgen für Menschen. Als Begründer der Beratung Digi2Place begleitet er Organisationen zu digitaler Zusammenarbeit und digitalem Stress. In seinem aktuellen Buch, und das war auch der Anlass für unseren heutigen Podcast, entwirft er ein Bild einer menschlicheren Arbeitswelt in Zeiten von Polykrisen und KI mit einem besonderen Fokus auf Führung, mentale Gesundheit, Lernen und Kultur. Ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, aber das, was ich davon gelesen habe, fand ich sehr spannend und darum dachte ich mir, da muss ich mit David direkt drüber sprechen. Und schon ist er da. Hallo David, danke für deine Zeit. Wo bist du gerade?
Hallo Burkhard. Ja, die Frage erinnert mich an meinen Lieblingspodcast Lanz und Precht, wenn Lanz quasi Precht fragt, wo erreiche ich dich? Erreichst du im wunderschönen Wiesbaden, quasi in meinem Arbeitszimmer, / Allzweckzimmer.
Allzweckzimmer ist gut. Was passiert, vielleicht geht uns das ja nichts an, aber was passiert denn im Allzweckzimmer auch?
Naja, ich glaube, jeder kennt so einen Raum, wo einfach alles irgendwie reingepackt wird, was man in der Wohnung im Haus nicht unbedingt so den Gästen zeigen möchte. Also wir haben ein sehr schön großes, offenes Wohnzimmer. Mhm. Und dann gibt es halt ein Zimmer hier, da stehen die Kleiderschränke, die Kommoden, eben der große Schreibtisch, der Drucker. Also alles, was man irgendwie, was so ein bisschen auch nach Chaos aussieht, das packt man in ein Zimmer. Und es ist zwar ganz gut aufgeräumt, aber es ist halt, ja, sehr voll.
Sehr voll. Na, also du bist ja jetzt mir zugewandt, von daher Fokus ist da, passt schon. Mich interessiert das immer. Also die Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen das ja schon, dass ich gern diese Frage stelle. Auch natürlich, wenn wir im selben Raum sind, aber im Moment bin ich gerade mal wieder auf meiner Lieblingsinsel Lanzarote. Insofern, wir vertrauen voll der Glasfasertechnik jetzt in dem Podcast.
Ich beneide dich sehr.
Ach, ja, ich arbeite viel und das war übrigens auch, aber das ist jetzt der kleine Werbeblock in eigener Sache. Ich habe hier die vierte überarbeitete Auflage meines aktuellen Buchs Wirksam Handeln durch Selbstführung hergestellt und war jetzt 4-5 Wochen wieder in Deutschland für Projekte. Also ich pendel schon auch. Mhm. Die Möglichkeit, wir waren gerade beim Arbeitszimmer, zu fokussieren, ist hier besonders gegeben. Also man hat doch einfach weniger Kundenkontakt. Ab und zu kommen auch mal Kunden zum Coaching, aber die Fokussierungsmöglichkeit ist einfach hier nochmal eine andere. Das ist schon cool. Aber das ist ja eigentlich auch schon wieder die Überleitung zum Thema neue Arbeitswelt. Ich habe das Buch, ich hatte es in dem Intro gesagt, ich habe das Buch gefunden, wenn man so will. Ich glaube sogar über LinkedIn. Und dachte mir, das ist eine spannende Geschichte, weil A, betrifft uns natürlich das Thema das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten, so ist ja der Buchtitel, das betrifft uns alle und vor allen Dingen, wie wir sie kannten, war natürlich ein Auslöser und nach dem Motto, was kommt jetzt danach? Du bist ja auch so ein Multimensch, du bist ein Forscher, du bist ein HR-Praktiker, du bist Berater, Dozent. Aus welcher Perspektive hast du eigentlich dein Buch geschrieben oder sagen wir besser dieses Buch geschrieben?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich glaube, ich würde als zentrale Perspektive die des Organisationsentwicklers nehmen, der so einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeitswelt nimmt. Natürlich fließen da etliche Studienergebnisse ein, dann kommt quasi auch der Forscher irgendwie zum Tragen und natürlich auch Beispiele, Erfahrungen, dann kommt der Praktiker in mir raus. Also das fließt alles ein Stück weit ein, aber draufschauen tue ich letztlich aus dieser Makroperspektive, dieser Vogelperspektive von oben, was da gerade so passiert in der Arbeitswelt und was das ja mit Organisationen so macht.
Und wenn du das Buch ja geschrieben hast, also ich versuche mich gerade so mit dir quasi um eine ganze Weile zurückzuversetzen, welche Leser hattest du vor Augen?
Ich habe da nicht die ganz harte Primärzielgruppe definiert, sonst könnte man sagen, ja, das sind jetzt Führungskräfte, das sind HR-Entscheider, das sind CEOs, Geschäftsleiter etc. Aber ich will die Zielgruppe durchaus weiterspannen. Alle Menschen, die die Arbeitswelt von morgen mitgestalten wollen, also progressiv gestalten wollen, die merken, so geht's vielleicht nicht weiter, oder wir fallen gerade sogar in alte Muster zurück, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen haben. Das ist auch ein ganz spannendes Thema.
Ja.
Also es ist demnach an Mitarbeiter und Führungskräfte gerichtet. Wichtig ist, glaube ich, dass die Personen sich für eine progressive und menschliche Haltung in der Arbeitswelt interessieren.
Lass uns gerne ins Buch schauen. Du hast 5 Handlungsfelder, auch so als vielleicht Leitmotive durch das Buch auch skizziert. Kannst du den Hörerinnen und Hörern so eine kurze Vorstellung der 5 geben?
Ja, du hast ja in Teilen schon auch in der Einleitung wunderbar genannt. Und was ich immer versuche, ist direkt so ein bisschen gegenzuhalten, weil wenn jetzt Hörende sich denken, ja gut, jetzt hat er da was aufgezählt, machen wir alle irgendwie in den Feldern schon was, dann würde das zu kurz greifen. Deswegen aber gehen wir sie nochmal durch. Das beginnt natürlich mit moderner Führung. Das geht weiter mit mentale Gesundheit, Lernen in Entwicklung, Vielfalt und Inklusion und die Organisationskultur. Mhm. Und wie gesagt, jetzt könnte man meinen, ja, da haben wir alle Programme, wir haben Referenten, wir haben ganze Abteilungen, die sich um die jeweiligen Themen kümmern, in großen Organisationen dann beispielsweise. Aber da will ich gar nicht mit dem Buch hin. Natürlich zeige ich so ein bisschen die Perspektiven dieser einzelnen Felder auf. Aber worum es mir in dem Buch geht, ist, dass wir ein Stück weit wegkommen von diesem Silo-Denken, dass wir quasi Themen ganzheitlich miteinander verheiraten gewissermaßen, weil die gehören untrennbar zusammen. Und manche haben es sogar im Wording. Also wenn wir jetzt über Führungskultur sprechen, da haben wir schon quasi diese beiden Dimensionen qua in einem Wort schon vereinbart. Klar. Wenn wir über Lernentwicklung sprechen, sind wir ganz schnell bei Fehlerkultur. Auch da haben wir das Wort Kultur mit drin. Und so können wir das an ganz vielen Querverbindungen deutlich machen. Und mir geht es darum, und das Buch hat auch ein entsprechendes theoretisches Fundament und das beheimatet quasi in der Emergenztheorie, wo es den wunderbaren Satz gibt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und ich erlebe halt, dass viele Organisationen sehr gut in diesen Einzelteilen sind, aber diese Summe, dieses Ganze, das könnte eben noch viel mehr ermöglichen, als es quasi ist, wenn wir nur uns auf einzelne Facetten konzentrieren. Vielleicht als Einordnung, wie bin ich überhaupt da nochmal dazu gekommen? Ich habe ja mein erstes Buch über digitalen Stress geschrieben. Hast du ja auch in der Einleitung so ein bisschen den Schwerpunkt genannt. Und das hatte damals medial echt eine schöne Aufmerksamkeit und Resonanz geschaffen. Und ich hatte in der Folge ganz, ganz viele Einladungen zu Keynotes, Workshops, Paneldiskussionen, also was denn alles so kommt. Das hat mir auch große Freude gemacht. Das ist auch ein super Startschuss in Organisationen. Aber ich wurde in der Regel immer von den BGM-Verantwortlichen, den Health-Managern, den Gesundheitsmanagern, je nachdem, wie sie heißen, in der Organisation eingeladen. Und habe eben gemerkt, wir sind genau da wieder im Silo-Denken, weil wenn wir wirklich präventiv, in dem Fall jetzt digitalen Stress, reduzieren wollen, dann müssen wir halt auch über Führungsarbeit reden, über Rahmenbedingungen in einer Organisation, über die Kultur. Also da haben wir ganz viele verschiedene Facetten, wo wir ran müssen. Und ein einzelner Workshop, eine einzelne Keynote, das verändert im Zweifel gar nichts. Und da wollte ich einfach hin mit dem neuen Buch, das ich eben aufzeige, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann dürfen wir die Dinge nicht isoliert betrachten, sondern müssen ganzheitlich drauf schauen.
Du hast eben den Begriff Silo-Denken auch schon mal genannt, jetzt aber auch die Verknüpfung dieser verschiedenen Bereiche, auch die Interaktionen dazwischen. Mir ging gerade durch den Kopf, die eine Geschichte ist das Silo-Denken, dass wir verschiedene Abteilungen, Bereiche nebeneinander haben. Du hast auch Konzernerfahrung, aber du kannst sowas ja auch schon in einem mittelständischen Betrieb mit 50 Leuten mittlerweile haben. Also keine Ahnung, die klassischen Dinge zwischen Innendienst und Verkauf oder sowas. Ja. Also ein Silo kann ja manchmal schon aus 2 Personen bestehen. Das ist die eine Geschichte, die finde ich herausfordernd. Und ich bin selbst ja auch Organisationsentwickler seit vielen Jahren, habe auch eine Professur. Die ist aber so, dass ich mir denke, ja, wir gucken oft auf die Silos, was ich aber zunehmend feststelle, und ich glaube, das habe ich in deinem Buch auch so gelesen, als Bestätigung auch wahrgenommen, dass wir ja auch eine Oben-Unten-Differenz nach wie vor haben. Also ich habe öfter, ich coache ja Führungskräfte, ich habe öfter erlebt, bei aller Sympathie, die ich durchaus habe, dann den Kunden gegenüber, mit denen ich arbeite, da ist ein Abstand einfach zu den Leuten, die ich sag mal, Shopfloor sind. Wie nimmst du das wahr? Weil das ist ja, dein Buch ist ja sehr hoffnungsvoll, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, zumindest wie ich es lese. Und wir können die Hoffnung gut gebrauchen, können wir auch gleich drauf kommen. Aber diese Silo-Denke ist die eine Geschichte, dass wir verschiedene Abteilungen nebeneinander haben. Aber ich nehme auch nach wie vor vielleicht sogar stärker wieder ein Oben-Unten-Problem wahr, dass der CEO oder die Geschäftsführerin zum Teil in einer deutlich anderen Welt ist als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das meinte ich jetzt nicht als Vorwurf gegenüber der einen oder der anderen Ebene, sondern nehme wahr, dass die Dialogfähigkeit fast abgenommen hat die letzten 5 oder 10 Jahre. Wie nimmst du das wahr?
Das ist eine sehr spannende Beobachtung von dir, die ich auch durchaus teilen würde. Ich habe so ein bisschen an das Thema organisationale Genau, ich versuche es mal zu beschreiben. Regressive Verhaltensstrukturen an der Stelle. Vielleicht ein sehr technischer Begriff. Ich versuche es mal ein bisschen einzuordnen. Ich erlebe gerade jetzt in den letzten Jahren, und das passt ganz gut auch in die Zeit, die du gerade so aufgemacht hast, und vor allem würde ich sagen in den letzten 2, 3 Jahren, dass viele Organisationen dieses regressive Verhalten zurückfallen. Das kennen wir aus der Individualpsychologie, also wir alle kennen das, wenn es mal besonders stressig ist, druckvoll ist, dann fallen wir in Muster zurück, die wir eigentlich erfolgreich schon mal überwunden hatten machen eigentlich das, was uns gar nicht so gut tut, weil es einfach so stressig, so hektisch ist. Also man kann das ganz banal sagen, irgendwie dann wird die Ernährung wieder schlechter, dann fängt der eine oder andere wieder mit dem Rauchen an oder was auch immer.
Ja, das passt schon.
Und das auf Organisationen übertragen bedeutet dann, dass wir beispielsweise wieder mehr Kontrolle haben, mehr Hierarchie einziehen, mehr Komplexität, am besten alle zurück ins Büro. Das sind ja alles Themen, die da mit reingehen. Und ich glaube, dass das diese Oben-Unten-Thematik durchaus begünstigt. Und was noch hinzukommt, ist, unsere Welt ist ja so schnelllebig geworden. Die Veränderungszyklen werden immer kürzer und dabei auch immer schneller. Also wir haben ja so ein exponentielles Veränderungsvolumen, was immer mehr wird. Und ich glaube, dass da immer seltener der Raum wirklich gegeben wird und dann auch genutzt wird, um in den Dialog zu gehen. Also das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, kommt dann immer zu kurz an der Stelle, weil man den Wert dessen auch, glaube ich, nicht so ermisst, wie der für uns beide wahrscheinlich komplett klar ist, weil in Organisationsentwicklung bist du ganz viel über Dialogformate unterwegs.
Genau.
Aber in großen Organisationen, aber auch in kleinen, ist das, glaube ich, was unter dem wirtschaftlichen Druck schnell hinten runterfällt.
Ja, und das ist etwas, das merke ich dann, wenn es eben Projekte der Organisationsentwicklung sind, dass dann Dinge, die ich schon mal in Projekten vor 20 Jahren, ich nehme mal ein Beispiel, ich habe medizinische Dienste dabei begleitet, als sie neue Berufsgruppen integriert haben, weil dort auch die Gesetze sich verändert hatten. So, wie bekommt man die dann an Bord? Wie sorgt man dafür, dass die Ärzte, denen man nachsagt, dass sie arrogant sind, dass die alle auch mit den verschiedenen Berufsgruppen sprechen? Und ich habe da schon so eine Erinnerung, dass das damals, gut, die Erinnerung beschönigt dann vielleicht das Ganze, aber dass die Möglichkeit, in Dialog zu kommen, in Gesprächsformate zu kommen, Erfindungen wie Open Space, Zukunftskonferenzen, all diese Dinge, habe ich damals durchaus als fruchtbar erlebt. Jetzt erlebe ich es so, dass viele Leute sagen, geh mir fort damit, die machen sowieso, was sie wollen, oder es ist völlig egal, was meine Meinung ist. Und man kann es aber umgekehrt ja genauso formulieren. Und damit bin ich meinem sehr spannenden Punkt, das zieht sich, finde ich, auch durch dein Buch durch. Ich finde, nach der Krise oder vielleicht in der Polykrise, in der wir jetzt im Moment sind, sind manche Führungskräfte weich gekocht. Ich habe es neulich noch mit einem CEO besprochen. Also die Leute, die bisher allem getrotzt haben, so ungefähr, und gesagt haben, nee, wir packen das und wir gehen da durch, die wirken jetzt fast so, als ob sie ausgelaugt sind. Also nicht alle, jeder ganz immer alle sind Generalisierung, das wissen wir, das gilt nicht für jeden, für alle, für jede. Aber ich nehme wahr, dass zunehmend Führungskräfte nicht mehr können. Und das meine ich mit weich gekocht oder wie immer. Wie kriegen wir Zuversicht und Zutrauen? Denn ich finde, das geht schon durch dein Buch durch im Sinne von Vision einer menschlicheren Arbeitswelt.
Ich finde zunächst mal deine Beobachtung auch an der Stelle total spannend, weil sie sich mit einem Befund deckt, den ich im Buch mit einer Studie, die ich eingebracht habe. Ich kann dir die ganz genaue Zahl nicht mehr sagen, aber lagst du zwischen, ich glaube, 26 oder 29% der CEOs, der Befragten, in dieser befragten Studie weisen depressive Symptome auf.
Ja.
Und in der quasi Mitarbeiter-Vergleichsgruppe, die man da herangezogen hat, auch in der Gesellschaft weisen das ja natürlich etliche Menschen, waren es so 13-16%. Das heißt, es ist schon in diesem berühmten C-Level ein Thema, dass da depressive Symptome wahrscheinlich verstärkt sind. Das ist ja auch durchaus, hört man ja auch immer wieder, eine sehr einsame Ecke an der Stelle. Man hat zwar ganz viele Leute unter sich, aber wirklich vertrauensvoll mit jemandem ganz offen zu sprechen, das können ja die allerwenigsten. Also das ist was ich an der Stelle schon mal total spannend finde.
Lass mich eins ergänzen, was mir aufgefallen ist, und da interessiert mich auch deine Sicht einfach drauf, vielleicht kannst du es damit verknüpfen, die Führungskräfte, wenn ich überlege mit Geschäftsführern, ich mache das jetzt 30 Jahre, dass ich auch sehr intensives Coaching auf dieser Ebene habe, die Führungskräfte sprechen allerdings die letzten 10 Jahre auch, finde ich, offener über ihre depressiven Störungen, Verstimmungen und so weiter. Also ich weiß nicht, wie viele Leute mir in den letzten 10 Jahren gesagt haben, ja, ist ja toll auf Lanzarote, da würde ich gerne auch sein im Winter, weil mir geht das fehlende Licht so auf den Senkel. Das haben die mir vorher so nicht erzählt. Jetzt unabhängig, wo ich den Winter verbringe. Also die sprechen aber auch mehr drüber. Vielleicht ist das auch ein Punkt, was dann auch Eingang findet in solche Untersuchungen.
Wahrscheinlich ist das auch ein Faktor, der mit reinspielt, weil natürlich haben wir glücklicherweise in unserer Gesellschaft ja auch nicht mehr diese ganz starke Tabuisierung dieser mentalen Erkrankung oder mentaler Gesundheit als Thema insgesamt. Ich glaube, dass es während der Pandemie oder die Pandemie war da echt ein positiver Faktor, die das Thema durchaus nach oben geschwemmt hat, dass Menschen mehr drüber reden. Ich glaube, da ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen, aber das hat auf jeden Fall schon eine positive Entwicklung genommen. Und vielleicht noch auf deine ursprüngliche Frage nochmal einzugehen. Ja, dieses Weichgekochte, das lässt sich auch ganz gut mit einem Kapitel im Buch erläutern. Da gibt's eins über Change-Müdigkeit. Und wenn ich jetzt mal, und das ist ja der erste Teil des Buches, den haben wir jetzt quasi, wir sind direkt in den zweiten eingestiegen, deswegen baue ich nochmal die Brücke zurück. Der erste Teil des Buchs beschäftigt sich ja vor allem damit, warum sich diese Arbeitswelt, wie wir sie kennen, kannten, entsprechend verändert oder auch endet. Und hier mache ich einerseits so eine externe Perspektive auf und auch so eine interne. Also externe, da haben wir über gewisse Sachen schon gesprochen, also Zeitalter der Polykrisen. Alleine wenn wir jetzt auf die letzten 6 Jahre schauen, mit Beginn der Pandemie bis hin zu den, dem Flächenbrand im Nahen Osten, mit dem Irankrieg, was wir da haben, dazwischen ist ja so viel passiert. Das waren vielleicht alles, kenne ich alles, so eine 10-von-10 Krise, wie es jetzt vielleicht der Krieg im Iran oder die Pandemie war. Da gab es auch kleinere Sachen, aber trotzdem ist die Dichte an Krisen, und darauf müssen ja letztlich Unternehmen, Organisationen, deren Führungskräfte auch reagieren, ist einfach immens gewesen. Und dann springe ich jetzt mal gerade in das nächste Kapitel, was dann quasi diese interne Perspektive beleuchtet. Und da greife ich eben in einem Kapitel auch Change-Müdigkeit auf. Und das ist, was man kann sich aus dem Namen ja schon herleiten, worum es geht, was aber erschreckend wenig untersucht ist dafür, dass es so banal ist und doch so naheliegend sein sollte. Aber es gibt schon einige ganz gute Ergebnisse dazu, und die zeigen eben auch, dass diese Change-Müdigkeit eben auch dazu beiträgt, dass man jetzt für die Veränderungen, die gerade so wichtig sind, für proaktiv sich da reinzubringen, einfach nicht offen ist. Und wir stehen ja alle erst am Beginn der KI-Revolution. Die erfordert ja von uns eigentlich ein sehr, sehr proaktives Verhalten, weil es nichts Wenigeres ist als die vierte industrielle Revolution, die wir hier voll gerade durchmachen. Und das ist zwar seit ein paar Jahren schon der Fall, und die KI-Revolution hat uns noch gar nicht so richtig im Griff, aber da wird natürlich ganz viel kommen. Und wenn ich mit Menschen spreche, auch mit Führungskräften, in meinen Workshop-Seminaren, wo auch immer, dann sagen die mir alle sehr Ähnliches. Die sagen, ja, du hast natürlich recht, wir müssten da proaktiv mit umgehen, ist auch an sich total richtig, aber ich bin einfach platt von den letzten Jahren. Das war einfach echt viel. Und ich glaube, das drückt dann diese Change-Müdigkeit und dieses ausgewaschene Stück weit, was du benannt hast, ganz gut aus, oder lässt es ganz gut in so ein Wording pressen.
Ja, also das auch da, wie gesagt, glaube ich, haben wir, obwohl wir von verschiedenen Seiten vielleicht kommen, aber wir machen dieselben Erfahrungen, und zumindest erklären wir sie uns auch ähnlich an der Stelle. Dennoch, ich komme nochmal drauf zurück. Ich hatte mal 2 Podcast-Folgen hintereinander, die das Thema Zuversicht und Zutrauen hatten. Ich habe es, glaube ich, selber auch gebraucht. Deswegen habe ich mal Kunden und Kollegen gefragt und gesagt, so, was macht ihr eigentlich, um Zuversicht und Zutrauen bei euch zu fördern? Denn du bist ja als Führungskraft, bist du ja für beides auch durchaus zuständig, in Anführungszeichen. Aber du kannst es ja nur ausstrahlen, wenn du es selber hast. Ja und für mich war das super. Diese kann ich auch nur noch mal empfehlen, die Podcast-Folgen. Das ist so ein bisschen Balsam einsam auch gewesen, die Leute dann zu hören, was sie so tun. Und tatsächlich viel war auch auf Teamarbeit, auf Teamdialog, aber eben auch viel, und das ist ja mein Feld, auf dem Thema Selbstführung, was tue ich für mich selbst, damit es mir gut geht. Da bin ich ja neugierig, da komme ich ja gleich nochmal drauf, was du so für dich auch tust. Denn die Frage hoffnungsvolle Vision für eine menschlichere Arbeitswelt, gehen wir in die richtige Richtung? Dein Buch lässt mich das hoffen. Wo nimmst du da den Optimismus her und wo kommst du selber auch an die Grenzen mit deinem? Also ich unterstelle dir mal, dass es auch Optimismus ist oder zumindest ein konstruktiver Umgang mit den Herausforderungen.
Also ich glaube schon, dass ich durchaus ein optimistischer Mensch bin. Das rede ich mir auf jeden Fall immer ein. Mhm. Und ich glaube, das schafft dann auch eine gewisse Selbstwirksamkeit, dass ich das wirklich auch versuche zu verkörpern. Es ist ja aber auch immer so ein bisschen die Situation, Verhältnisse prägen Verhalten. Und ich habe zum Glück auch sehr gute Verhältnisse, habe ein sehr privilegiertes Leben, was ich jetzt aktuell habe. Also ich mir geht's schon sehr, sehr gut. Das heißt, es fällt mir vielleicht auch leichter, jetzt positiv in die Zukunft zu schauen und versuche dann natürlich diesen Blick da auch zu teilen. Was denn die Übertragung letztlich auf die Gesamtgesellschaft angeht, da muss man natürlich, glaube ich, unterscheiden. Ich glaube, in der LinkedIn-Bubble, in der wir uns ja auch hin und wieder tummeln, da sorgt schon der Algorithmus dazu, dass die Leute, die dann, bei denen das Thema, das Buch und die Inhalte resonieren, dass die sich auch finden letztlich. Mhm. So haben wir uns ja auch gefunden.
Genau.
Das ist aber natürlich nicht repräsentativ für die Gesamtgesellschaft. Und ich erlebe natürlich auch das durchaus die harte, gegenteilige Perspektive. Und ich glaube, die kennst du auch im Sinne von, ja, für diese ganzen weichen Faktoren, da haben wir Zeit, wenn's gut läuft, so, jetzt müssen wir erstmal hier in die Hände spucken und ran. Und das höre ich natürlich auch trotzdem. Also, das ist ja auch, das ist auch irgendwo natürlich nachvollziehbar. Ich versuche dann immer so die Brücke zu bauen und die beiden Lager gewissermaßen zusammenzubringen, zu sagen, ey, lass uns doch mal lieber versuchen, wie wir über diesen menschlichen Ansatz noch viel, viel mehr Leistung bringen können. Weil im Endeffekt wollt ihr doch genau das. Ihr wollt, dass der Laden läuft, dass uns wirtschaftlich uns gut geht. Und ich glaube, jeder kennt es und Führungskräfte nehmen da natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle ein. Also eine wirklich gute Führungskraft kann ja so viel Empowerment bei den Menschen auslösen und dann sind die eben bereit, die Extrameile zu gehen und so weiter und so fort. Da müssen wir gar nicht über solche Politikdebatten irgendwie sprechen, wie arbeiten wir jetzt eine Stunde pro Woche mehr und dann sind wir wieder wirtschaftlich erfolgreich. Das wäre alles quasi nicht nötig, wenn wir quasi Führungskräfte hätten, die denen es gelingt, die Menschen so zu empowern. Mhm. Und ich glaube, ich komme über dieses Menschliche, dass das eben wahnsinnig dazu beiträgt, im Positiven wie im Negativen. Also es kann natürlich sehr empowern, es kann aber auch, wenn ich auf der menschlichen Ebene eben hier ein ganz schlechtes Beziehungsmanagement habe, kann es natürlich auch extrem demotivieren. Und das hat natürlich dann einen positiven oder eben negativen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit und die Produktivität und all die KPIs, auf die Leute immer gucken, die sagen, ja, jetzt erstmal in die Hände spucken und dann ranklotzen.
In dem Kontext spielt ja das Thema KI eine Rolle. Wir haben es jetzt ein paar Mal auch schon angerissen. Es spielt eine Rolle logischerweise auch in deinem Buch. Es war für mich ein ganz wesentlicher Part hier bei meiner neuen Auflage im Buch. Also ich glaube, ein Drittel der Erweiterung in meinem Buch ist nur über das Thema KI und wie Führungskräfte damit umgehen. Die Frage an dich, niemand kann sagen, er oder sie ist Expertin oder Experte für KI. Zumindest wenn du das heute behauptest, kannst du es morgen nicht mehr behaupten, weil einfach schon wieder alles anders ist. Dennoch gibt's natürlich bestimmte Stränge, die man wahrnehmen kann. Also man kann KI einsetzen, um sich Arbeitserleichterungen zu verschaffen. Man kann vielleicht sogar Effektivität und Effizienz steigern. Man kann aber auch die falschen Dinge verbessern. Also mein Unterschied ist ja immer, Effektivität heißt, guck da erstmal, was die richtigen Prozesse sind, bevor du die falschen Prozesse optimierst. Habe ich mich neulich auch mit dem bisherigen CIO vom Land Niedersachsen drüber unterhalten und wir waren uns einig, KI einsetzen, ja, kann man, aber wenn man keine Strategie hat, dann kann man sich auch mit den falschen Sachen intensiv beschäftigen, aber nicht wirksam sein. Wie siehst du es? Was wäre die Handreichung von dir, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, sagen wir mal in einem mittelständischen Unternehmen, 500 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, international tätig und ich stehe vor der Frage, Mensch, Soll ich mich eigentlich mit KI auch persönlich auseinandersetzen, im Sinne von täglich damit spielen und arbeiten? Klammer auf, finde ich, könnte ein Ansatz sein, Klammer zu. Und oder muss ich jetzt die Organisation befähigen und mich da raushalten, weil ich sowieso deletieren würde? Also wie können wir die Arbeitswelt von morgen gestalten? Da müssen wir ja auf KI auch irgendwo managen, eingehen und uns selber natürlich auch damit beschäftigen. Was ist dein Rat?
Also ich glaube, an dem KI-Feld kommt jetzt erstmal kein Unternehmen vorbei und auch keine Branche. Es gibt natürlich große Unterschiede. Es gibt Branchen, die werden davon sehr, sehr stark betroffen sein. Andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber so grundsätzlich, glaube ich, wer sich diesem Trend, es ist eigentlich mehr als ein Trend, ist ja eine, da sind wir beim Thema ein Bestandteil unserer vierten industriellen Revolution, in der wir gerade sind. Also wer sich dem verweigert, der wird auf mittelfristige Sicht, glaube ich, schwer haben. So, das ist, glaube ich, erstmal so die grundsätzliche Haltung. Der zweite Punkt ist aber ganz wichtig, und ich erlebe, dass viele Organisationen sagen, ja, KI um jeden Preis, wir müssen jetzt alles irgendwie mit KI machen. Und das wiederum ist tatsächlich, glaube ich, dann wiederum der Irrglaube, beziehungsweise ein fataler Trugschluss. Und Harvard Business Review hat darüber einen wunderbaren Artikel gemacht mit Forschung von der Stanford University. Und die beschreiben dieses Thema Workslop, also dieser Arbeitsschlamm gewissermaßen, dass KI wunderschöne Hochglanzsachen produziert, wenn wir jetzt an PowerPoint, an Dokumente denken. Aber oft ist das wirklich vom Inhalt sehr, sehr mangelhaft. Also da steckt ganz viel Verbesserungspotenzial drin, was wir nacharbeiten müssen. Und dann ist es wiederum kein wirklicher Vorteil an der Stelle, wenn wir die Ressourcen, die wir vermeintlich sparen, dann in der Nachbereitung wieder investieren müssen. Dann können wir es von Beginn an direkt selber machen an der Stelle. Also das ist so ein bisschen der Punkt, den Stanford da diskutiert an der Stelle. Alle Unternehmen investieren gerade so viel Geld da rein, aber häufig halt entsprechend planlos. Und wenn ich aber sage, ich habe diesen Plan, ich habe meine KI-Strategie, dann bin ich natürlich als Führungskraft auch gefordert, das selbst vorzuleben. Also es gibt im Buch diesen wunderbaren Satz von Sebastian Harrer, der in dem Kapitel Lernentwicklung ein Interview mir gegeben hat, lange Personalchef bei der ING Deutschland oder auch der LBBW in Baden-Württemberg, heute bei Vodafone. Und der hat so ein bisschen gesagt, ohne dass er das, oder das hat er auf jeden Fall direkt wieder versucht, richtig einzuordnen, aber sagt, Kinder machen das, was quasi du ihnen vorlebst. Mhm. Und hat er gesagt, sind Organisationen, die Menschen natürlich keine Kinder, das war ihm ganz, ganz wichtig zu betonen, aber er hat natürlich gesagt, sie machen das, was du vorlebst. So. Und wenn ich als Führungskraft eben sage, ja, nutzt alle KI und ich mache es selbst nicht, dann wird da das Thema von der Authentizität schnell hinten runterfallen. Und wenn ich aber selber zeige, was ich mit KI alles möglich gemacht habe oder wo ich das schon einsetze, dann kann ich da einen großen Mehrwert schaffen. Das heißt, es beginnt immer bei mir selbst. Führung beginnt immer bei mir selbst. Da werden wir sicherlich auch gleich noch dazu kommen. Deswegen kann ich immer nur sagen, auf jeden Fall die verschiedensten Möglichkeiten nutzen, Stück für Stück dort Kompetenzen aufzubauen. Und dann kann man da schon wirklich große, große Vorteile für sein eigenes Leben auch rausziehen. Also ich habe da super Beispiele selber schon mitmachen dürfen.
Also weil das ist für mich so eine Erfahrung auch im Coaching, dass ich also vielleicht im Drittel meiner Sessions mit den Leuten, Geschäftsführer, CEOs arbeite und mit denen dran arbeite, wie sie für sich so ein paar Testfelder einfach mal entwickeln können. Und ich bin jetzt bestimmt auch nicht der Promptkönig, aber so, ich meine, ich habe meine eigenen Agenten, die mir dann halt meine Reports liefern. Welche Veränderungen gibt's im Coaching weltweit und was bedeutet das für meine persönliche Strategie? Dasselbe kann man auch machen, wenn man mit einem Bürgermeister Coaching macht und der sagt, okay, wir können dich jetzt mal einen Prompt schreiben, dass ich mein Radar mir aufstelle in Bezug auf bestimmte Dinge, die kommunalpolitisch besonders wichtig sind. Das ist ja keine Zauberei, sondern das ist ein lernendes Üben, wo man letztlich immer besser wird auch. Und das erlebe ich, dass die Menschen tatsächlich an die Hand genommen werden, wo ich mir denke, wir müssen uns vielleicht gegenseitig an die Hand nehmen und Beispiele zeigen, wie man damit heute schon wirksam arbeiten kann. Für uns Geisteswissenschaftler ist das ja nicht neu. Also wir haben uns ja immer und damit auch umgehen müssen, Wie recherchieren wir sinnvoll? Was hat Relevanz? Ich mag diesen Begriff der Relevanz sehr. Ich habe auch eine eigene Podcast-Episode mal darüber gemacht. Und das zu erkennen und dazu auch eine eigene Fähigkeit auszubauen, das brauchst du, weil sonst kannst du KI auch nicht einsetzen. Wie du sagtest, sonst kommst du zu dem Slop, zu dem Müll, zu dem Geblubber letztlich. Aber das ist ja nicht wirksam. Also von daher, ich erleb's, und da wäre vielleicht auch die Brücke, was tust du auch für dich damit? Wie integrierst du es doch in deine Arbeit, aber auch in deine Selbstführung, um einerseits zu lernen, aber andererseits sich auch nicht zu verzetteln? Also Kreativität mit KI kann man fördern, man kann aber auch die Kreativität damit nach und nach beschneiden. Das ist meine Erfahrung.
Ja, also ich habe für einen Workshop, den ich jetzt bald halten darf, mich ganz interessant, macht mich fast ein bisschen stolz. Meine ehemalige Mittelstufe, wo ich 2011 abgegangen bin, die haben mich jetzt eingeladen für ihren pädagogischen Tag. So Lehrer haben ja immer einmal im Jahr so einen pädagogischen Tag, wo sie sich quasi mit Themen beschäftigen. Und da haben sie mich eingeladen zum Thema KI, dass ich da quasi mal referiere.
Ja, cool.
Und da habe ich dann auch gesagt, also ganz, ganz viel Workload, den ich quasi da einbringen soll. Und um da überhaupt in kürzester Zeit irgendwie einen Griff dran zu bekommen, habe ich mir natürlich diverse KI-Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Also die Inhalte habe ich zwar alle im Kopf gehabt und konnte mir auch als Textform gut immer zurechtziehen, aber es gibt beispielsweise ja schon wirklich noch nicht perfekte, aber schon ganz gute Tools, die auch PowerPoint-Folien bauen. Mhm. Und ich bin echt nicht der kreative Typ, was das richtig geile Zeichnen, Malen von PowerPoint-Folien angeht. Also ich bin, glaube ich, ein ganz schlechter Unternehmensberater, wenn das so der Anspruch ist, weil Berater das ja immer ganz gut können. Und da habe ich meinen ganzen Text quasi zusammengetragen aus allen Ecken, aus allen Studien, was ich so mit reinbringen wollte, habe die KI damit gefüttert, und die hat mir, würde ich sagen, 75-80% gute Slides, also vom Stand her gegeben, wo ich dann einfach nochmal ein bisschen Feintuning dann machen musste. Aber das war wirklich, wirklich, da habe ich Stunden gespart. Oder ein anderes Thema, was jetzt total banal ist, was aber auch schon wieder anderthalb Jahre her ist. Und du hast ja gesagt, in der Zeit passiert so viel. Ich hatte vor anderthalb Jahren auf einen Halbmarathon trainiert und kurz vor Silvester Brustschmerzen gehabt. Und dann hatte mir meine Apple Watch da auch so gezeigt, von wegen Achtung, irgendwas mit dem Herzen. So. Natürlich aufgehört und so weiter, bin dann zum am nächsten Tag, es war dann auch der 31., habe ich versucht, noch irgendwie einen Kardiologen zu bekommen, und der hat dann da alles Mögliche gemessen und so weiter und gesagt, oh, ab ins Krankenhaus. Ups. Dann lag ich da im Krankenhaus am 31. Dezember, habe auch Silvester da verbracht. Ich kann sagen, es gibt Schöneres, aber durch das Setting war natürlich auch irgendwie kein Arzt da. Das heißt, ich habe erst am 1. Januar kam ein Arzt. Ich hatte zwar die Dokumente, also quasi so die EKG-Kurven und auch dann den Bericht vom Arzt. Aber ich meine, wenn du diesen Bericht, du verstehst ja jedes zweite Wort nicht. Das ist klar. Ja quasi klassisches Ärztedeutsch. Und ich war dadurch, dass ich das nicht geplant hatte, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, hatte ich auch nicht wirklich was dabei, außer halt mein iPhone. Mhm. Und dann habe ich quasi, weil mir keiner sagen konnte, wie steht's denn um mich? Ich habe mir vorher keine Sorgen gemacht. Ich dachte so, ja, okay, hast ein bisschen Brustschmerzen. Aber dadurch, dass man mich ins Krankenhaus eingeliefert hat, habe ich mir mehr Sorgen gemacht als vorher. Ja. Und mir konnte aber keiner, weil kein Arzt da war, sagen, wie steht's denn wirklich um dich? Und dann habe ich in ChatGPT Fotos quasi der EKG-Kurven und auch des Arztberichtes reingestellt und habe da quasi mir einen Prompt gebaut und habe gesagt, hier, analysiere das mal unter den Gesichtspunkten. Du bist quasi ein erfahrener Kardiologe und so weiter, also alle die Sachen, die man da so einbaut. Und dann hat er mir das quasi so analysiert, und das war am Ende, und muss man natürlich aufpassen, das darf man nicht als einzige Meinung nehmen. Ich wusste ja, am nächsten Tag kommt der Arzt, aber der hat mir dann das so eingeordnet, das war deckungsgleich mit dem, was der Arzt am nächsten Tag gesagt hat. Und im Endeffekt war es zum Glück nur was Muskuläres, was eingeklemmt war und dann hinten auf die Brust gedrückt hat. Also alles komplette Entwarnung an der Stelle. Aber ich lag dann da irgendwie anderthalb Tage erstmal so, oder 24 Stunden, und da hatte mir echt Sorgen gemacht. Und da hat mir KI wirklich Abhilfe geschaffen, weil ich dadurch schon ein bisschen beruhigter war, als ich gemerkt habe, von was reden wir hier überhaupt so als Diagnose? Und das ist jetzt so ein Beispiel, was mich einfach ganz, ganz stark geprägt hat. Aber ich nutze natürlich KI jeden Tag. Ich nutze es bei der Erstellung von Texten, bei der Optimierung, klar, wie auch in Mails irgendwie, wenn man mal eine komplexe Mail irgendwie vereinfachen möchte, in der Analyse von großen Dokumenten. Also gerade diese Sachen, da ist KI ja schon wahnsinnig gut. Und das ist für mich wirklich eine große Erleichterung.
Wenn wir das zum Thema Selbstführung ein bisschen erweitern, weil ja die Hörerinnen und Hörer des Podcasts sich vor allen Dingen auch immer wieder einschalten. Gott sei Dank, vielen Dank, Gruß an alle Hörer. Das ist ja immerhin schon die Folge 220. Habe ich mal mitbekommen, tatsächlich auch Hörer von der ersten Stunde an. Das sind ja schon ein paar Jahre. Die interessieren sich immer noch dafür, was man unter diesen Bedingungen der Stapelkrise letztlich auch für sich selbst tun kann, eben im Sinne von Selbstführung. Ich hatte ja dir auch mal so im Vorfeld zugeschickt, ich habe ein Modell von 7 Feldern, beginnend mit Vision und Mission und auch den Punkten dabei, sich selbst die Prozesse und Strukturen zu schaffen, mit denen ich mich auch wirksam steuern kann letztlich in Bezug auf die Ziele, die ich für die richtigen Ziele halte. Wichtige Aspekte, Selbsterkenntnis, da finde ich es ganz spannend. Es ist nicht selten, dass ich mit ChatGPT und Perplexity, manchmal auch im Ping-Pong, philosophische Diskussionen führe. Also ich frage dann nochmal, wie war eigentlich damals die Haltung der Stoa zu folgenden Dingen dabei? Machen wir mal einen Kurzabriss oder ich versuche Spanisch besser zu lernen, indem ich sage, gib mir mal die 15 wichtigsten Verben und so weiter. Also Selbsterkenntnis, Lernen, sowas finde ich funktioniert sehr gut im Moment, auch mit KI-Unterstützung. Selbstverantwortung kann dir KI nicht abnehmen, das ist schon klar. Bei der Steuerung selbst, also bei dem Management des Alltags wiederum funktioniert es ganz gut. Was machst du? Also du bist ja auch, ich sag mal, multiple unterwegs, wie ich am Anfang ja auch gesagt habe. Das sind ja doch verschiedene Dinge. Du bist in den Unternehmen, aber du musst dich ja selber auch immer weiter qualifizieren. Du musst ja auch ein bisschen, ich habe neulich gelernt, das heißt Scanner-Persönlichkeit. Also wenn man sich für viele verschiedene Sachen interessiert, mir sagte mein amerikanischer Freund, you are a typical Renaissance Man, weil mich auch viele Sachen interessieren. Wie kriegst du das gebacken? Also wie sorgst du bei dir selbst für Wirksamkeit und aber auch Ausgleich?
Das ist eine weitere sehr, sehr gute Frage an der Stelle. Also zunächst mal, glaube ich, ist es ganz, ganz entscheidend, dass man für die Themen im positiven Sinne brennt, aber nicht ausbrennt. Ich habe im Buch auch ein Kapitel Arbeit versus Beschäftigung gemacht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem unserer Gesellschaft, dass wir uns ganz viel beschäftigen, aber weniger arbeiten. Natürlich ist der Arbeitsanteil immer noch höher. Vielleicht muss man es mal so kurz einordnen. Arbeit ist eben das, was wirklich wirksam ist, was produktiv ist, was einen Mehrwert schafft. Und Beschäftigung ist alles andere, vereinfacht gesagt. Also es gehört zu jedem Alltag, zu jedem Berufsalltag immer ein gewisser Anteil Beschäftigung, weil wir haben nicht nur diese reine Produktivität, das wäre schön, aber dann wären wir auch wahrscheinlich schnell wieder im Taylorismus unterwegs und das brauchen wir ja auch nicht. Aber ich erlebe und Studien zeigen das natürlich auch, dass wir immer mehr Beschäftigung haben. Also es gibt eine Deloitte-Studie, jetzt Beraterstudien muss man immer mit Vorsicht genießen, aber interessant, was trotzdem rauskam. 41% der Zeit von Beschäftigten geht geht auch mit Beschäftigung drauf. Ein gutes Wortspiel an der Stelle. Mhm. Und ich habe die These, dass viele der psychischen Erkrankungen, wenn wir jetzt an Burnout und sowas denken, dass das nicht durch zu viel Arbeit entsteht, sondern zu viel Beschäftigung an der Stelle. Weil wenn man nur die Anzahl oder den Burnout an der quantitativen Anzahl von Stunden festmachen würde, dann hätten ganz, ganz viele Leute, inklusive meiner Person, sicherlich einen Burnout. Mhm. Weil viel Arbeiten dann automatisch in so psychische Erkrankungen reinfährt. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man einen hohen Anteil an Arbeit im Leben hat und einen geringeren an Beschäftigung. Wenn man nur zu viel Beschäftigung hat, dann können auch 40 Stunden dich in den Burnout treiben. Da gibt es ja auch gute Beispiele für.
Ja.
Also ich habe zum Glück viel Arbeit, aber ich habe natürlich auch Beschäftigung an der Stelle. Das ist trotzdem da. Dann habe ich arbeite ich wirklich, das gelingt mir nicht immer sehr gut, aber ich habe zumindest das Bewusstsein, dass das wichtig ist an meiner Selbstfürsorge, dass ich da eben einerseits auch mir Sachen, jetzt klingt jetzt hart, aufzwinge, wo ich aber weiß, das ist für meine Bewältigungsstrategien einfach sehr, sehr gut. Also beispielsweise, dass ich morgens relativ früh joggen gehe, das fällt natürlich jetzt zu der Jahreszeit wieder leichter als im Winter, wenn man die Stirnlampe noch aufzieht. Aber so, dass das morgens an der frischen Luft sein, beispielsweise den Sport als Ausgleich zu sehen, was mich auch oft nervt, so ist es nicht. Aber ich weiß, es tut mir gut, es tut meinem Körper gut und es hilft mir quasi auch mental fit zu bleiben. Dann gibt's aber natürlich ganz viele andere Aspekte so rund um die Selbstfürsorge. Ich habe eine tolle Partnerin, die ich jetzt im Mai heiraten darf und die mir ganz viel Energie gibt und den Rücken stärkt und mir dadurch ganz, ganz viel positiven Lebensspirit, sage ich jetzt mal, gibt. Und Dann ist es, glaube ich, aber auch ein genereller Aspekt, dass ich versuche, insgesamt so meine Resilienz immer hochzuhalten. Also es gibt, wirst du wahrscheinlich kennen, das Resilienzfass, die Übung. Und die nutze ich immer ganz gerne, um zu gucken.
Die kenne ich nicht, sag sie, erklär sie mir stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, also wie der Begriff schon sagt, Resilienzfass, muss man sich so visuell so ein Fass vorstellen, was da oben einen Zulauf hat quasi, was quasi dieses Fass begünstigt mit Energie, und unten ist natürlich wie klassisch beim Fass auch ein Ablauf, ein Zapfhahn gewissermaßen. Mhm. Und das hilft immer so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie steht's denn um meine Energie gerade, wie viel Energie fließt raus und fließt denn genug Energie auch wieder rein an der anderen Stelle. Mhm. Und das sich mal so vor Augen zu führen, dann kann man nämlich ganz gut sagen, okay, wenn gerade wirklich ganz, ganz viel Energie rausgeht, weil es einfach eine stressige Phase ist, dann muss ich eben umso mehr darauf achten, dass genug Energie reinkommt. Ja. Und das ist dann auch wieder so, da mache ich die Brücke mal zu dem Thema regressives Verhalten, was wir vor einigen Minuten diskutiert haben. Wenn ich in so einer ganz stressigen Phase bin, dann passiert nämlich genau das. Ich gebe nicht Energie rein quasi, sondern ich verzichte eher noch auf die Sachen, die mir gut tun, weil ich muss ja noch mehr leisten. Ich muss ja irgendwie noch mehr arbeiten, und dann skippe ich den Sport und die gute Ernährung. Dabei wären es genau die Sachen, die ich jetzt brauche. Und das versuche ich immer relativ gut zu balancieren. Gelingt mir das perfekt? Sicher nein. Ich kann mich da auch noch entwickeln. Aber ich versuche es immer wieder in den Fokus zu setzen.
Also was ich vielleicht nochmal als Ergänzung, erstmal danke dafür, für den Einblick. Als Ergänzung vielleicht an der Stelle auch nochmal reinwerfe, sind oft Tätigkeiten, die ergänzend sind zu dem eigenen Lebenswandel. Also ich erlebe oft, dass ich mit Leuten im Coaching, Methoden oder Gewohnheiten entwickle für sie, mit ihnen, dass ich sage, diejenigen, die zum Beispiel sehr fit sind in Bezug auf KI, auch mal wieder einzuladen und anzuleiten, selber was mit der Hand zu schreiben oder auch einfach ein echtes Buch, in Anführungszeichen, mit Papier zu lesen, weil sie dann auf die Art und Weise quasi nicht alles der Arbeit unterordnen, sondern eben eher einer gewissen Persönlichkeitsbreite, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und das würde eben heißen, das Beispiel, was ich mal hatte, dass ich auch jemanden begleitete, fast schon männlich typisch, der dann mit 40 unbedingt noch Marathon, tatsächlich nicht Halbmarathon, sondern Marathon laufen musste und dann mit 42 auch kaputte Knie hatte, weil er den Ehrgeiz, den er in dem einen Bereich, im Arbeitsbereich hatte, auf den anderen Bereich übertragen hatte. Und da ist meine Empfehlung oft auch genau das Gegenteil zu suchen und etwas zu nehmen, was sich vielleicht dann eher entschleunigt oder was Muße herbeiführt, fangen an zu fotografieren oder irgendwas in der Art, was sozusagen auch die anderen Persönlichkeitsanteile den Raum gibt. Wenn du dein Beruf, dein Hobby zum Beruf gemacht hast, heißt es ja so schön, dann brauchst du aber dringend ein neues Hobby, damit du auch mal tatsächlich aus diesem Modus rauskommst. Das ist so eine meiner Erfahrungen, gerade im Coaching von Führungskräften. Deswegen vielleicht auch nochmal ein Punkt, du hast eben gesagt, Leidenschaft. Ich habe so in einem Buch mal geschrieben als Definition, Leidenschaft ist das, was Leiden schafft, aber Begeisterung ist das, was eigentlich aus einem Reservoir schöpft, was jetzt vielleicht auch ein bisschen spirituell, was ja unerschöpflich ist. Also wenn es mir gelingt, sozusagen anzudocken an den Geist, und wenn ich das in die Welt bringe, das hast du ja auch, diese Themen, ne? Stichwort, was Emergenz und andere Ansätze betrifft. Also was soll eigentlich durch mich in die Welt kommen? Mir hatte mal Mike Mairet, der Designer, in einem Interview gesagt, was ist mein evolutionärer Auftrag? Das muss ich rausfinden. Das kann man natürlich auch ein bisschen kleiner formulieren. Aber ich fand das so als Anspruch, hey, warum bist du eigentlich auf der Welt? Was ist dein Beitrag zu dieser Welt? Wenn ich da eine Begründung für mich habe, an die ich selber glaube, also nicht so amerikanisch, sondern mehr so beim Zähneputzen dich angucken und nicht lachen, sondern es wirklich glauben. Das gehört für mich auch dazu, diese Gründung auch zu haben, dieses Grund, weiß ich nicht, Vertrauen auch für sich immer wieder zu entwickeln. Und das ist oft in der Nicht-Tätigkeit, nach meiner Erfahrung. Also ob es Meditation, Gebet oder irgendwas ist oder Yoga. Also gerade dieses Nicht-Tun, das ist für mich so in dieser extrem bunten Zeit, die ja auch spannend ist, immer wieder sowas, wo ich dann denke, nee, jetzt ist 20 Minuten Meditation und nicht jetzt gerade eine Idee und schon wieder aufschreiben oder irgendwie sowas. Nein, du bleibst jetzt in der Meditation. Das merke ich, dass es manchen Kunden auch gut tut, die ja, die dann auch wieder ihre Energie kriegen, ne? Die ja letztlich dann, keine Ahnung, Universum Energie ist oder irgendwie sowas, kann ich mir auch nie erklären. Wie weit spielt das eine Rolle? Also ich fand, dein Buch hatte auch schon, ja, oder hat auch schon eine Botschaft einfach auch, da sind wir wieder bei dem Punkt Optimismus. Vielleicht können wir auf einer optimistischen Note enden. Gibt es eine Botschaft, die du selbst aus deinem eigenen Buch auch mitnimmst? So nach dem Motto, Mensch, mir ist dadurch klar geworden, X, was immer X auch ist.
Was mir wirklich klar geworden ist, glaube ich, das passt ziemlich gut zu den kleinen Auszeiten, die du gerade auch beschrieben hast, was ich auch total teile. Ich habe in meinem ersten Buch auch geschrieben, dass wenn alles digitaler wird, dann bekommt das Analoge einen ganz neuen Wert. Ja. Also das ist ja, haben wir alle in der Pandemie gemerkt, wir konnten ja Kontakt halten über die digitalen Kanäle mit den Leuten, aber es war trotzdem nicht dasselbe. So. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das einen absoluten wichtigen Wert bekommt. Und ich glaube, desto schneller die Welt wird, desto wichtiger ist es, ihr langsam auch mal zu begegnen. Das ist auch fast schon philosophisch an der Stelle. Aber ich glaube, dieses Rausziehen punktuell aus dem Alltag. Und das gelingt mir tatsächlich viel zu selten. Aber wenn es mir gelingt, dann merke ich immer wieder, wie gut mir das tut. Und ich dann sage, warum machst du das denn nicht öfters?
Ja.
Und das ist was ich auch, glaube ich, im Buch gemerkt habe, wenn ich ganz viel über diese klassischen Organisationsentwicklungsthemen spreche, dann merke ich, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
So ist das.
Also die Erkenntnisse sind da, aber was die quasi, was die mit dir machen, dann brauchst du erstmal den Moment Ruhe, Reflexion, um das alles erstmal sacken zu lassen, damit du dann in der Entwicklung weitergehst. Und das ist, glaube ich, was mir nochmal deutlich geworden ist. Und jetzt bin ich immer noch in einer sehr stressigen Phase. Ich meine, seit ich das Buch geschrieben habe, das ist jetzt von Schreibphase bis Vermarktung ist es jetzt mehr als ein Jahr gewesen und ich freue mich jetzt richtig drauf, wenn es jetzt mal ein bisschen ruhiger wird, dass eben wieder mehr Zeiten für diese Rückzugsmöglichkeiten auch da ist und daraus dann neue Kraft, Energie für, ja, was auch immer da kommt, erstmal natürlich die Hochzeit, aber danach, was da kommt, halt zu schöpfen.
Ja, toll. Also von daher danke, dass du dir die Zeit auch genommen hast, denn du hast einen ganzen Potpourri von Podcasts im Moment auch, mit uns drüber zu sprechen, wir gemeinsam, aber eben auch für die Hörerinnen und Hörer. David, an der Stelle ganz herzlichen Dank. Vielleicht ist es das erste Kapitel und wenn das für dich okay ist, können wir vielleicht auch mal nächstes Jahr gucken. Was ist denn das nächste Kapitel? Also wie hat das Buch eingeschlagen? Welche neuen Erkenntnisse sind daraus gekommen? Was würdest du ergänzen, vielleicht nach einem weiteren Jahr? Das fände ich persönlich sehr spannend.
Ja, lass uns das gerne machen. Also das wird sicherlich ein entsprechender Erkenntnisprozess sein. Man macht ja mit etwas Abstand immer Dinge anders und so wird es auch bei diesem Buch sein. Insofern planen wir das gerne für 2027 ein.
Top, sehr gut. David, ich sage ganz herzlichen Dank für unseren kurzweiligen Dialog an dieser Stelle und dann auf bald.
Danke für die Einladung, lieber Burkhard.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!